Ich lese nun den Predigtext, und zwar das Gebet des Mose, aufgezeichnet in Psalm 90. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Und du lässest sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Ja, das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Und darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre, und wenn's hochkommt, so sind's 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt aber, dass du so sehr zürnest? Und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Liebe Gäste, liebe Gemeinde, Mose beschreibt hier schonungslos, wie schnell unsere begrenzte Lebenszeit schwindet und mit wie viel Mühe sie aber gefüllt ist. Und bemerkenswert, bei alledem der Vers 12, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Lehre uns bedenken. Es ist kein Fazit in Richtung Resignation, sondern der folgerichtige Hinweis zur Klugheit. Die Endlichkeit des Lebens zu bedenken, sich damit auseinanderzusetzen, macht nicht unglücklich, sondern klug. Peter Hane hat gesagt, klug werden heißt, sein Leben auf Ewigkeit programmieren. Noch einmal. Klug sein heißt, dein Leben auf Ewigkeit programmieren. Das Leben lieben und den Tod nicht verdrängen. Über den Tod oder das Sterben zu reden, ist in unserer Gesellschaft bis auf wenige Ausnahmen ein Tabuthema. Selbst wenn man wie heute am Toten Sonntag der verstorbenen Angehörigen gedenkt und ihre Gräber besucht, wird das mit Sicherheit eines Tages oder nachts kommende eigene Sterben verdrängen. Nur nicht darüber nachdenken. Umso erstaunter bin ich immer wieder, wenn ich in der Bibel, besonders im Alten Testament, lese, wie selbstverständlich Menschen, wenn sie wussten, dass sie sterben würden, den Tod betrachtet haben. Vom Verdrängen dieser Tatsache wird hier nirgends berichtet. Da heißt es zum Beispiel, und er legte sich zu seinen Vätern, oder von Isaak und David und König Jojada, sie waren alt und des Lebens satt. Und das erstaunlichste Beispiel ist Mose, dessen Gebet wir im 90. Psalm heute betrachten. Von ihm wird berichtet, weil er Gott gegenüber ungehorsam gewesen war und anstatt zu dem Felsen, der Wasser geben sollte, zu sprechen, schlug er ihn mit dem Stab und durfte nicht mit den Israeliten ins verheißene Land Kanaan einziehen, das verwehrte Gott ihm. Nur sehen durfte er es von ferne. Und da heißt es in 5. Mose 32, und der Herr redete zu Mose und sprach, steige auf dieses Gebirge Abarim, auf den Berg Nebo, der im Land Moab, Jericho gegenüberliegt, und schaue das Land Kanaan. Und dann sollst du sterben auf dem Berg, auf den du steigen wirst und zu deinem Volk versammelt werden, wie dein Bruder Aaron auf dem Berg Hor starb, weil ihr an mir Untreue begangen habt, mitten unter den Kindern Israel. Und Mose war, man höre und staune, 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht gewichen mit 120. Keine Bitte um Lebensverlängerung, wie bei König Hiskia, kein Verdrängen des Todes, sondern in vollem Bewusstsein und voller Kraft den Tod annehmen. Das muss man sich einmal vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Bin auch noch keine 120. Ich habe zwar mit meiner erstverstorbenen Frau nach ihrer schweren Herz-OP viel über Tod und Sterben gesprochen. Und wir haben auch für den Fall des Falles beiderseits alles geregelt, was gut war. Es sollte deshalb unter Christen kein Verdrängen dieses Themas geben. Denn Christus ist unsere lebendige Hoffnung. Er hat versprochen, ich zitiere aus Johannes 11, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist unsere Zusage. Die Erinnerung real an Verstorbene wachhalten ist gut und gehört zur Verarbeitung des Schmerzes und der Trauer. Man legt Fotoalben an, hebt Briefe auf, andere persönliche Sachen des Verstorbenen. In Süddeutschland befinden sich an den Grabkreuzen oder Grabsteinen vielfach ein Bild des Verstorbenen. Und das alles ist gut und in Ordnung und schön. Worauf es aber hinweisen soll, ist über den eigenen Tod nachzudenken und sich damit auseinanderzusetzen. Und das wird in der Überzahl verdrängt und das ist das Problem. Denn in diesem Leben entscheide ich, wo ich das Leben nach dem Tode zubringen werde. Entweder in ewiger Nähe bei Gott oder in ewiger Gottesferne. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Ein sogenannter goldener Mittelweg ist ausgeschlossen. Jesus selbst, der Garant, hat gesagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das Leben lieben. Wir haben in unser Leben von Gott, dem großen und genialen Schöpfer des für uns unendlichen Universums, empfangen. Er ist der Geber aller guten Gaben. Und gute Gaben lieben wir. Warum sollten wir dann nicht auch die gute Gottesgabe lieben, nämlich unser Leben? Nun, wenn es uns gut und einigermaßen gut geht, dürfte dies sicher nicht schwierig sein. Und wir können sagen, ich lebe gern. Geht das zu behaupten auch noch, wenn uns Leidvolles, schwere Krankheiten, Verluste oder dererlei Schicksalsschläge treffen? Es ist Christen nicht verheißen, dass sie davon ausgenommen sind. Aber es ist Christen verheißen, dass uns nichts von der Liebe Gottes und Christi trennen kann, weder Tod noch Trübsal und vieles mehr. Das schrieb Paulus in Römer 8. In früheren Jahren habe ich bei Hausbesuchen eine alte Glaubensschwester besucht. Sie war sehr gebrechlich und musste ein Leben führen, das sehr, sehr beschwerlich war. Aber dennoch strahlte sie Zufriedenheit aus und Ruhe in ihrem Herrn. Im Austausch mit ihr war ich immer der Gesegnete und wohl durch sie in meinem Glauben gestärkt. Jesu Wort, ich bin bei euch alle Tage, ja, das konnte man bei ihr erfahren. Jesu Worte vergehen nicht und alles, was uns trifft, geht an ihm nicht vorbei. Und deshalb dürfen wir mit allem, ob Freud oder Leid, zu ihm kommen und ihm das sagen. Er lädt uns dazu ein und sagt, kommt alle zu mir. Diese Erfahrung hat auch Mose auf vielfältige Weise in seinem Leben gemacht. Und deshalb sagt er, Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Eine Zuflucht brauche ich, ihr Lieben, wenn ich bedroht bin. Und das können unsere vielen Geschwister in den Verfolgungsländern sagen und erleben. Sie brauchen Geborgenheit, Hilfe, Schutz, wenn man sie nötig hat. In diesen Situationen kann ich mich immer zu ihm hinwenden, dem allmächtigen und ewigen Gott, der durch Christus mein Vater ist. Im Gebet kann ich mich zu ihm flüchten. Und er sieht und hört mich. Warum? Weil er ein lebendiger Gott ist, kein Götze oder ein totes Gebilde, sondern ein lebendiger Gott. Etwas über die Macht und Existenz Gottes. Du bist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, betet Mose. Im Hinblick auf das Schöpferwerk Gottes aus dem Nichts, Gott sprach und es ward, betont Mose. Dass Gott schon immer gewesen ist und immer sein wird und während die Schöpfung seit dem Sündenfall ebenfalls der Vergänglichkeit unterworfen ist. Die Bibel sagt uns, dass es nach Christi Wiederkehr einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Das, was wir jetzt sehen, verschwindet und Neues kommt durch Jesus. Und er sagt selbst, ich mache alles neu. Nichts von dem Alten bleibt mehr. Gott existiert aus sich selbst. Kinder fragen manchmal, wer erschuf Gott? Die klarste Antwort lautet, Gott musste nicht erschaffen werden, weil er schon immer da war. Er existiert auf andere Weise als wir Menschen. Wir sind endliche, zerbrechliche Wesen und werden sterben. Aber unser Schöpfer existiert ewig aus sich selbst. Als Paulus den Athenern den unbekannten Gott vorstellte, erklärte er, dass der Schöpfer der Welt sich nicht von Menschenhänden dienen lässt, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch jedermann selber Leben, Odem und alles gibt. Nachzulesen in Apostelgeschichte 17. Der Schöpfer hat Leben in sich und schöpft seine Energie aus sich selbst und braucht sonst nichts. Er ist völlig unabhängig aus sich selbst heraus in seiner ewigen Existenz. Nun etwas zur Vergänglichkeit des Menschen. Der in der ihm eigenen Schöpfermacht ruft Gott den von ihm zum Leben erweckten Menschen aus seinem begrenzten Leben in die Ewigkeit. Alles ist aus Staub geworden und alles kehrt wieder zu Staub zurück. So steht es im Prediger. Von dem bekannten Benediktinerpater Anselm Grün zitiere ich einiges aus seinem Buch Vom Glück des Älterwerdens. Er hat zu unserem Thema Kluges und Ermutigendes gesagt, und zwar, unser Leben ist endlich. Weisheit besteht darin, sich der eigenen Endlichkeit bewusst zu werden. Der Tod ist uns allen gewiss, ob wir jung sind oder alt. Er kann plötzlich kommen, heute oder morgen schon. Aber das Wissen um seine Gewissheit soll uns nicht lähmen, sondern uns, ob alt oder jung, befähigen, uns ganz auf das Leben einzulassen, das wir jetzt leben. So geht es im Denken an den Tod darum, täglich dankbar zu sein für die Zeit, die uns geschenkt ist, und jeden Tag neu als Geschenk zu leben, das Gott uns gewährt, aber auch als Gelegenheit, selbst als Geschenk für andere zu werden. Der Gedanke an die Endlichkeit unseres Lebens sollte uns aufwecken für das Heute. Er sollte uns Ansporn sein, endlich zu leben, hier und jetzt, also das Leben lieben. Hier möchte ich einen Bibelvers einfügen, den ich in Prediger 3 fand. Da heißt es: Es gibt nichts Besseres unter den Menschenkindern, als sich freuen und Gutes zu genießen in seinem Leben. Doch wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt bei all seiner Mühe, so ist das eine Gabe Gottes. Anselm Grün schreibt weiter: Bei älteren Menschen ist der Gedanke an das eigene Sterben oft in besonderer Weise gegenwärtig, zum Beispiel durch Krankheiten, Behinderungen, Gebrechlichkeit, Schwäche. Wir alle werden sterben, ob wir es wollen oder nicht. Aber wir hängen auch am Leben, das ist richtig. Das ist eine gesunde Lebenseinstellung, schreibt er, denn sie zeigt, dass wir das Leben lieben, selbst wenn es manchmal schwerfällt. Wir sollen, solange wir leben, auch gerne leben und die Zeit, die uns geschenkt ist, in guter Weise leben. Es ist unsere Aufgabe, das Leben so zu leben, dass wir ein Gespür für die Endlichkeit haben. Dann sind wir bereit zu sterben, aber wir leben auch gerne. Das kann ich von mir nur bestätigen. Und hautnah habe ich das Sterben und den Tod schon zweimal miterlebt durch das Heimgehen meiner Frau. Das Leben ein Hauch, so schreibt es Mose. Die Kürze des menschlichen Lebens ist wie ein Schlaf und steht im krassen Gegensatz zu Gottes Ewigkeit, das heißt Zeitlosigkeit. Petrus wiederholt in seinem zweiten Brief im 3. Kapitel, was Mose hier im Psalm 90 sagt. Ein Tag ist vor dem Herrn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Mose beschreibt unsere Lebenslänge aus der Sicht der Ewigkeit Gottes. Und danach ist sie so kurz wie der Tag, der gestern vergangen war, und wie eine Nacht war. Man zählte damals 3 Wachperioden und eine dauerte circa 4 Stunden. Also wie ein kurzer Schlaf und eben für Gott wie ein Hauch. Und noch etwas, weshalb wir sterben müssen. Der Zorn Gottes. Weshalb müssen wir überhaupt sterben? Das Leben des Menschen ist doch aufgrund des Zornes Gottes gegen die Sünde vergänglich. Es war der Ungehorsam des Menschen gegen Gottes Gebot bereits im Paradies, als ihm als Folge der Tod brachte. Gott hatte Adam und Eva gewarnt, ganz ausdrücklich gewarnt und gesagt, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, also auch vom Baum des Lebens. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, der ja auch in der Mitte des Gartens stand, sollst du nicht essen. Und dann sagt er ganz deutlich, an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Hat Gott ganz klipp und klar gesagt. Eine Sache, ihr Lieben, eine Sache sollten sie einhalten. Und dann ist es geschehen. Warum? Weil Eva der Lüge des Teufels in Form der Schlange mehr geglaubt hat als Gott. Denn der Teufel hat gesagt, mitnichten werdet ihr sterben. Und das hat sie geglaubt. und Gott nicht. Und die Vertreibung aus dem Paradies war die Folge. Und seitdem ist die Menschheit mit Sünde, das heißt mit Ungehorsam gegen Gott, infiziert und muss sterben. Und wir auch, immer noch von daher. Paulus schreibt im Römerbrief, deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Das heißt, von Geburt an sind wir sündig und stehen somit unter dem Zorn Gottes. Eine Folge des Zornes Gottes ist auch seine Beschränkung der Lebenszeit des Menschen. Vor der Sintflut wurden sie mehrere hundert Jahre alt. Der älteste Methusalem 969, Henoch 365, Lamech 777 und Noah noch 100 nach 1. Mose 5. Als in der weiteren Entwicklung das Böse des Menschen überhand nahm, setzte Gott noch in Noahs Zeit das Lebensalter auf 120 Jahre herab, nach 1. Mose 6, 3. Und Mose ließ er so alt werden. Haben wir also noch was vor uns. Und Josua wurde 110. Mose spricht in seinem Gebet von einem Lebensalter von 70 bis maximal 80 Jahren. Ist man jung, kommt einem das sehr lange vor. Blickt man im Alter rückwärts, fragt man sich, wo ist die Zeit geblieben? Und deshalb die Bitte, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, dass wir klug werden, so sagt Luther. Oder lehre uns unsere Tage richtig zählen, dass wir ein weises Herz erlangen, so Schlatter. Und David sagt es in Psalm 39, Vers 5 und 6, Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Siehe, meine Tage sind eine Handbreit vor dir und mein Leben ist wie nichts vor dir. Was also lässt uns weise werden? Bedenken, dass wir vergänglich sind, dass wir loslassen müssen, dass unser Lebensziel ist, bei Christus sein zu können, dass wir unsere Tage bewusst unter Gottes Führung stellen. Und weil das alles so schnell vorbeigeht, sagt er, nun Herr, wes soll ich mich trösten? Ich hoffe auf dich. Nun gibt es nicht nur Gottes Zorn, es gibt Gott sei Dank auch seine Barmherzigkeit. Die Kehrseite des Zornes Gottes ist seine Liebe und Barmherzigkeit. Aber sie ist nicht unendlich. Noch dürfen wir in der Gnadenzeit leben. Schon zu seinem alten Bundesvolk, das ihm treulos oft war, ließ Gott durch den Propheten Hesekiel sagen, ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern vielmehr, dass er sich von seinen Wegen bekehre und lebe. Hesekiel 18. Gottes Liebe, Gnade und Barmherzigkeit ist so unermesslich groß und ging so weit, dass er seinen eigenen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, an unserer Stelle für unsere Schuld und Sünde den furchtbaren Kreuzestod sterben ließ. Sein vergossenes Blut tilgt alle unsere Schuld, weil er die ganze Sünde der Welt auf sich nahm. Wenn ich diese Erlösungstat Jesu für mich persönlich anerkenne und ihn als meinen Herrn und Heiland in mein Herz aufnehme, ihm meine Schuld und Sünde bekenne und ihn um Vergebung bitte, dann und nur dann bin ich vor dem Zorn Gottes gerettet und darf den allmächtigen Schöpfer Gott als Kind meinen Vater im Himmel nennen. In seinem ersten Brief schreibt der Apostel Johannes ganz klar, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das letzte, vorletzte, das zeitliche Segnen. Ich habe sicher schon mal diese schöne Redewendung gehört. Das ist auch ein Ausdruck für das Sterben. Und aus der Bibel wisst ihr, wie ausführlich zum Beispiel Jakob auf seinem Sterbebett seine 12 Söhne gesegnet hat. Auch ich bin in meiner Generation aufgewachsen, dass ich diese Praxis von Christen kenne. Noch einmal Anselm Grün. Wer im Alter ausgesöhnt mit sich und ich füge hinzu, mit Gott lebt, der wird ein Segen für die, die noch länger als er in der Zeit leben. Wir sagen manchmal von einem alten Menschen, den wir besucht oder mit dem wir gesprochen haben, ich bin gesegnet von ihm fortgegangen. Das Gespräch ist mir zum Segen geworden. Das lateinische Wort benedicere heißt eigentlich gut reden oder Gutes sagen zu einem anderen. Gute Worte sind Worte, die ermutigen, die aufbauen, die das Gute in seinem Gegenüber ansprechen. Die zweite Bedeutung von Segen ist, es ist gute Gabe Gottes. Wenn wir sagen, dass etwas Segen bringt, meinen wir, dass von dem, was wir tun, Segen ausgeht auf die Menschen. Sie fühlen sich beschenkt. Und Segen hat etwas mit Schutz zu tun. Wer gesegnet ist, fühlt sich von Gott behütet und beschützt. Wir wollen darauf achten, dass wir ein Geschenk für die Menschen sind, liebe Geschwister und Freunde, dass von uns Segen ausgeht. Wir werden zum Segen für andere, wenn von uns Frieden ausgeht, Hoffnung und Zuversicht. Das ist auch die Aufgabe der Gemeinde Jesu. Und wir sind eine. So, wenn ihr nach Hause geht und diese Woche und alles aus der Predigt vergessen habt, das, mein Letztes, werdet ihr behalten. Ein solcher Segen, von dem ich gesprochen habe, für einen Patienten war ein Arzt in der folgenden Begegnung. Der Kranke ergriff die Hand des Arztes. Mir ist so bange vor dem Sterben. Sagen Sie mir doch, Doktor, was wartet auf mich nach dem Tod? Was wird auf der anderen Seite sein? Ich weiß es nicht, antwortete der Arzt langsam und ernst. Sie wissen es nicht, flüsterte der Sterbende. Sie sind Arzt und wissen auch nicht, was nach dem Tod auf mich wartet? Statt eine weitere Antwort zu geben, öffnete der Arzt jetzt eine Tür. Da lief ein Hund herein, sprang an ihm hoch und zeigte auf alle Weise, dass er vergnügt und zufrieden sei, seinen Herrn wiederzusehen. Jetzt wandte sich der Arzt wieder dem Kranken zu und sagte, haben Sie das Verhalten des Hundes beobachtet? Er war vorher noch nie in diesem Raum und kennt hier niemand. Aber er wusste, dass sein Herr auf der anderen Seite der Tür ist. Darum sprang er fröhlich herein, sobald die Tür aufging. Sehen Sie, ich weiß auch nicht, was nach dem Tod auf uns wartet. Aber es genügt mir zu wissen, dass mein Herr und Meister auf der anderen Seite ist. Und darum werde ich, wenn eines Tages die Tür sich öffnet, ohne Furcht, sondern mit großer Freude hinübergehen. Ich rate Ihnen, benützen Sie noch Ihre kurze Lebenszeit, um den kennenzulernen, der auf der anderen Seite ist, Jesus Christus, damit auch Sie mit Freuden zu ihm gehen können, wenn die Tür sich öffnet. Diesen Frieden, diese Hoffnung und diese Zuversicht wünsche ich uns allen. Amen.